Felix, mach doch mal bitte eine Einleitung zur aktuellen Folge von Lambert Klammerer Jazz. Ich bin etwas übernächtigt, ich kann das gerade nicht, kriege das gerade nicht hin. Mach du das doch mal bitte.
Ja, herzlich willkommen, ihr kleinen Schlafmäuse. Dann wischt euch mal die kleinen Sandkörnchen aus euren Äuglein. Es ist Dienstagmorgen, ihr seid gerade aufgewacht und alle Gedanken werden dominiert von der großen Sehnsucht nach der neuen Folge LK Jazz.
Genau, Folge 66 ist eine Schnapszahl und tatsächlich habe ich gestern anlässlich dieser Zahl einen Schnaps getrunken.
Mit?
Marille.
Mit wem? Warst du wieder mit Promis unterwegs?
Zwei Münchnern. Ich musste eine Eintrittskarte einlösen. Also ich hatte gehört von einem Konzert in einer geheimen Bar von einer geheimen Band, so einer Kunststudentinnenband.
Ja.
Und die wussten, wie man da hinkommt. Aber dafür musste ich aber mich beliebt machen bei denen und denen Käsespätzle zubereiten.
Zu Hause bei dir?
Ja, ist ja absurd. Ist ja wohl absurd. Das ist ein Nordlicht wie ich.
Ja.
Ich meine, Lapskraus kriege ich aus dem FF hin, ist ja klar.
Ja.
Aber Käsespätzle, das ist ja wirklich nicht mein Fachgebiet. Aber das war halt die Grundlage dafür, dass ich mitkommen durfte. Habe ich hinbekommen. Einer von den beiden hat tatsächlich 4 Portionen gegessen. Also ich denke, ich habe bestanden.
Ja.
Und dann durfte ich mit in diesen ominösen Laden. Ich darf nicht sagen, wo der ist. Dann explodiert dieser Podcast.
Aber der ist in Berlin, ja?
Und
können wir so viel verraten?
Ja, in Berlin. In Neukölln.
In Neukölln sogar. Im Westen.
Ja,
in Neukölln. Okay.
Ja. Genau. Und die sollten um 12 Uhr spielen, spielten aber natürlich erst um 1, kurz nach 1. Die Band hieß Frauenstraße.
Okay.
Und es waren 2 so DJs, die aussahen, als wären sie auf der Walz. Und dann 2 Damen, die so deichkindmäßige Slogans in das Mikro grölten. War ganz gut. Hat mir ganz gut gefallen. Aber ich war dann schon sehr müde, weil ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.
Ja.
Und dann um 2:30 noch so richtig abzugehen, aber die Leute waren gut drauf. Die haben es richtig gefeiert. Ja, ich glaube, das wird noch was mit der Band. Das wird eine große Sache. Ich glaube, nee. Frauenstraße. Behaltet sie im Auge.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen auch der Berlin-Vibe. Da musst du auch so ein bisschen mithalten jetzt, auch im hohen Alter. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal um 1:30 im About Blank an der Garderobe stand und es dann so hieß, oh, das sind die Touristen, die tauchen hier vor 3 auf. Ganz abfällig von der Dame an der Garderobe. Ja. Jetzt nochmal zu den Käsespätzle. Hast du die selber gehobelt, die Spätzle? Oder?
Ja, ich habe so eine Maschine, so eine kleine, so eine Hobelmaschine, so eine Knöpflemaschine. Also, ja, habe ich.
Wie so eine Kartoffelpresse. Und damit machst du Spätzle?
Ja, willkommen bei Lambert Klammerer Jazz.
Kocht!
Koch-Podcast für alle Jatzer.
Und hast du Zwiebeln gemacht?
Ja, habe ich natürlich auch Zwiebeln
karamellisiert.
Gemacht.
Karamellisieren.
Ja, klar.
Okay.
Mit Ahornsirup habe ich das gemacht. Und genau, und die Spätzle habe ich auch selber gemacht. Pro 100 Gramm Mehl immer ein Ei. Und ich musste halt einiges an Mehl da rein tun, ist ja klar.
Und
hungrige
hast
Münchner.
Du Käse benutzt? Welche Sorten? Verschiedene Sorten?
Ja, verschiedene Sorten. Und es gab nicht, eigentlich gehört der Bergkäse rein, den gab es irgendwie bei Edeka nicht.
Mhm.
Und dann habe ich anderen Käse genommen. So 4 verschiedene halt.
Also,
Cheddar,
hast du dir aber so Tüten, so Fertigtüten gekauft oder hast du den selber gehobelt?
Nein, gehobelt natürlich.
Mensch, das war ja. Und die Zwiebeln auch noch selber geschnitten.
Ja, klar.
Oh Gott, oh Gott.
Würdest du nicht machen?
Das klingt doch natürlich, aber das klingt nach Arbeit. Ich würde mir überlegen, ob ich mir die Arbeit überhaupt mache oder ob ich meine Münchner Gäste nicht in ein leckeres Lokal ausführe. Da gibt's doch bei dir auch so einen deutsche Küche-Lokal in der Straße.
Nee, ist weg.
Ist weg.
Deswegen muss ich es jetzt selber machen.
Ach so, natürlich. Okay, dann ergibt das alles Sinn.
Genau.
Das heißt, du hast dir da richtig einen reingetankt gestern da beim Rave. Aber wir sind jetzt schon wieder am Podcast aufnehmen. Wir müssen mal vielleicht heute ausnahmsweise mal sagen, wir nehmen auf am...
Am Muttertag.
Am Muttertag am 12.05. Das erinnert mich nochmal an Muttertag. Das passt auch noch zu was ich gestern erlebt habe. So, am 12.05. Das ist der Tag, oder beziehungsweise wir nehmen auch auf zu einer Uhrzeit, wo gerade der FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück spielt und momentan
ja, und 1-0, ja
1-0 in Führung liegt. So.
Du hast den Ticker sozusagen.
Ich habe den Ticker laufen.
Und das heißt, 1-0 würde reichen, ne? Dann sind sie auf jeden Fall auf dem zweiten Platz.
Ja, 3 Punkte für den FC St. Pauli.
Was und ist denn hier eigentlich los? Wir reden übers Kochen, jetzt reden wir über Fußball. Was kommt als nächstes?
Ja, wir müssen auch mal so ein bisschen volksnahe Themen hier abhandeln. Macht das gar nichts mit dir?
Doch, ich habe tatsächlich auch ein bisschen gespingst. Ich habe mich mal schon mal auch hier über Fußball und die Langeweile des Fußballs ausgelassen.
Mhm.
Aber ich habe gespingst und auch geguckt, was eigentlich mit St. Pauli los ist, weil irgendwie interessiert sein dann doch.
Ja,
ja, tut mir leid. Also da bleibe ich nicht ganz bei meiner Linie.
Ja.
St. Pauli, einfach geilster Club, ist ja klar.
Ja.
Oder?
The Pauli!
The Pauli! Ja. In den 90er Jahren hatte ich Dauerkarte, mehrere Jahre lang. Bestimmt 4-5 Jahre, du auch?
Ich hatte keine Dauerkarte, ich hatte aber auch mehrere Jahre, wo ich viel im Stadion war. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin der typische St. Pauli-Fan. Oder Sympathisant, sage ich mal. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball.
Ja.
Also es wird ab und zu wird mal, was weiß ich, so ein großes Spiel geguckt, ein Turnier oder ein DFB-Pokalfinale. Dann war es aber bei uns in der Schule so, die coolen Kids aus der Innenstadt sind natürlich St. Pauli-Fans.
Ja, klar.
Das heißt, man wurde da reingeboren.
Ja.
Und dann irgendwann so ging das los, dass ich da auch mal gerne ins Stadion ging. Ich bin aber natürlich nicht zum FC St. Pauli gegangen wegen dem Fußball, sondern wegen dem Lebensgefühl.
Nee. Ja, ist gute Laune klar. Einfach. Ne?
Einfach gute Laune.
Ja, man hat ja eh da nichts gesehen früher mit dem Alpenstadion.
Nee.
Da hast du ja nie was gesehen.
Nee.
Also da hast du einfach gute Laune gehabt. So, das war's.
Ja.
Die Leute haben ein bisschen was gesungen. Aber dann bin ich irgendwann nochmal hin, also ein paar Jahre später, als ich, glaube, also Amsterdam zurückkam oder so. Und dann war das halt aber auch schon so mit Anheizer und so. Da gab es jemanden, der dann halt quasi mit Megafon gerade immer entschieden hat, was jetzt gesungen wird.
In der Südkurve.
Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Das sind die Ultras. Nee.
Die's. Ich war damals in der Gegend gerade.
Achso, da gab es, ja, das ging irgendwann los. Mit der Singing Area. Da gab es oben so einen Block, wo
genau, aber die gab es ja schon immer. Aber die gab es ja schon immer. Ja. Aber die haben durften dann immer noch, das hat sich dann so dynamisch entwickelt, was gerade gesungen wird, wer halt am lautesten gerade irgendwie unterwegs ist. Aber dann halt so mit Anheizer vorne weg, der dann halt quasi ins Publikum die Leute anschreit, was sie jetzt singen. Das hat mir nicht mehr so gut gefallen. Das war das letzte Mal, als ich da war.
Ja, und jetzt bis jetzt boykottierst du das Stadion. Obwohl du Musiker bist und eigentlich gerne singen solltest.
Ja, also wenn die mich einladen würden, ich würde da nochmal einen Jatz aufspielen.
Okay. Es ist ja bei Fußballgesängen so, das sind ja oft keine Originalmelodien, sag ich mal, Eigenkomposition, sondern oft sind es ja bekannte Melodien, die dann als Fußballgesänge benutzt werden.
Ja.
Zum Beispiel Oppla di Oppla da. Oder, ja,
oder Freude schöner Götterfunken wird doch auch mal
angestimmt. Ja, Freude schöner Fußballzauber.
Ja.
Oder aber auch der alte New Orleans Klassiker Oh When the Saints.
Ja, was singen Sie dann darüber?
Ja, gute Frage, das frage ich mich auch gerade. Ich kann mich nur erinnern, dass das da auf jeden Fall gesungen wird. Ich finde es nicht, es findet aber statt. Und natürlich beim FC St. Pauli, früher war das auch noch die Vereinshymne, You Never Walk Alone. Mittlerweile erklingt aber das Herz von St. Pauli, so ein Hans-Albers-Klassiker.
Ach wirklich, das You Never Walk Alone von den Rubbermaids ist gar nicht mehr die Vereinshymne?
Ja, ist nicht mehr die Vereinshymne, also weiß ich, ob es noch die Hymne ist, irgendwie assoziiert. Jetzt hört man immer im Stadion das Herz von St. Pauli, auch in der coolen, rockigen Version.
Ah, okay. Weil genau, das Original von You Never Walk Alone ist ja von Gary and the Pacemakers, heißt diese Band so?
Ja.
Und das ist aber für ganz viele andere Clubs ja auch die Hymne.
Ist
Dortmund zum Beispiel. Ja, genau. Die spielen das auch immer. Und dann hatte St. Pauli immer diese punkige Version von den Rubbermaids.
Genau. Ja. Richtig.
Ja.
Und natürlich, wenn die Mannschaft einläuft, dann kommt immer Hell's Bells von AC/DC.
Ja.
Mit diesem Glockenschlag am Anfang,
Mit
der Höllenglocke.
Aber auf Giant Steps kannst du lange warten. Auf Giant Steps kannst du da lange warten. Also weil wäre das genau das Richtige. Was ist denn eigentlich mit diesen, ich habe das gesehen, in Amerika gibt es ja bei so Sportveranstaltungen immer den Organisten.
Ja.
Der halt so lustig kommentiert eigentlich, musikalisch kommentiert, was auf dem Spielfeld stattfindet. Mit der Orgel.
Richtig.
Warum gibt es das denn eigentlich nicht für so Jazzpianisten bei St. Pauli? Ich würde es sofort machen.
Ja, Stadionorganist.
Ja, und, ja genau, Stadion, ja, oder Stadionpianist.
Ja.
Kann man auch verstärken. Why not? Ist doch lustig. Wenn die dann Pass spielen, dann machst du irgendwie so... Oder so, keine Ahnung.
Da gibt es natürlich auch, da gibt es ein paar Klassiker. Der eine Klassiker ist das hier, das ist im Prinzip von dem Grundton auf die Quinte und dann wieder die Tonleiter hoch.
Ja, genau.
Dann Halbton höher. Noch an. Das ist so ein Klassiker. Und dann zum Abschluss einen Dur-Akkord in der zweiten Umkehrung.
Genau, den kenne ich auch. Aber... Ich würde das gerne also so freier gestalten, also eher so Free Jazz mäßig. Also das halt, ne?
Ja.
Also quasi, oh, es war immer ein zähes Spiel und dann macht man irgendwie so. Die Spieler schleichen so über den. Es kommt irgendwie kein Pass so richtig an. Das fände ich eigentlich gut. St. Pauli ist der Verein, der offen wäre für sowas.
Ja, also ich glaube, es ist genau richtig, dass du nicht Stadionpianist bist. Wenn du mir das hier so erzählst. Ich habe aber auch irgendwo mal gesehen im Social Media, da gibt's so einen Stadionorganisten, der sich immer selber filmt.
Ja, ich glaube, den habe ich auch gesehen. Deswegen kam ich drauf. Naja, gut.
Sehr, sehr gut.
Fußball, Fußball, Fußball. St. Pauli steigt auf. Wahrscheinlich.
Ja.
Ich glaube, Relegation haben sie sicher. Und ihr wisst schon mehr, weil wir sind noch in der Vergangenheit. Ihr seid schon in der Zukunft. Das ist das Geile. Keith Jarrett hatte diese Woche nämlich Geburtstag.
Und wie alt ist er geworden?
Er ist am 8. Mai 1945 geboren, das heißt... Rechne mal kurz.
79 Jahre alt.
79 Jahre alt. Du bist doch bewandert mit so Daten, geschichtlichen Daten. Wann war Kriegsende?
45.
Auch 45. Welches Datum?
8. Mai.
Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber war das nicht auch im Mai irgendwann?
Ja, ich glaube, Tag der Befreiung ist der 8. Mai, oder?
Nein, ein bisschen später doch, oder?
8. Mai. Gibt's Ende des Zweiten Weltkriegs.
Also ist so eine Theorie, ja? Aber was ist, wenn die Deutschen gewusst haben, dass Keith Jarrett geboren wird und sich dachten, dann machen wir mal lieber Frieden, wenn der da seine Lines abfeuert, dann geben wir auf. So. Deswegen ist Keith Jarretts Geburt vielleicht dafür verantwortlich, dass wir heute in Freiheit leben können.
Ja, meinst du, Keith Jarrett hat den Zweiten Weltkrieg beendet, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja, genau.
Ja.
Weil es ja vollkommen klar ist, die wussten ja schon so, oh krass, jetzt wird Keith Jarrett geboren. Die konnten ja auch in die Zukunft gucken und so, wenn der da seine Lines abfeuert.
Ja.
Keine Chance. Keine Chance auf dem Schlachtfeld.
Ja. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass der Zweite Weltkrieg eigentlich mit Jazz gewonnen würde. Das hatten wir letzte Woche kurz mit der Truppenbespaßung.
Ja.
Auch Dave Brubeck hat wohl seine rhythmischen Konzepte so ein bisschen, weil der auch in so einer Kriegskapelle spielte und dann, glaube ich, in der Türkei war oder so, irgendwo auf dem Balkan und dann diese wilden Rhythmen gehört hat.
Ach, wirklich?
In seiner Zeit beim Militär.
Ah, deswegen diese ganzen Oddmeters aus.
Richtig.
Wie heißt es? Timeout. Gutes Album. Ich liebe das Album. Ich höre es immer wieder gerne.
Ja.
Mit Paul Desmond, Eugene Wright und Joe Morello. Joe Morello. Wer ist nochmal? Tom Morello ist der Gitarrist
von Rage Against the Machine.
Das ist sein Sohn.
Ja. Wahrscheinlich irgendwie verwandt oder verschwägert.
Klar.
Können wir davon ausgehen. Ja. Also, aber da gibt es ja auch den Song Killing in the Name of.
Ja.
Kennst du den?
Na klar.
Der hat ja auch eine rhythmische Modulation.
Ja. Spiel mal vor.
Kann man vielleicht mal machen. Das geht ja los. Und dann. Und dann.
Ja.
Da, 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 da.
Ach so, weil sich Tempo dann ändert.
Genau. Und das ist nämlich so. A, 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 Triole. 1, 2, 3, Triole. Donk, gong, gong, gong. Also,
ich zähle das
mal die Viertel. Aber so ist es. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das genauso funktioniert. Da, 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 da,
ja, das meine ich,
da, 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 genau, das sind Vierteltriolen.
Ja.
Da, 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 da. Dong, dong. Sechzehntel Rhythmen. Dong, 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 du, du, da, de. Dong, 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 du, de. Wieder zu den Triolen. Dong, gong, gong, gang, gang, gang. Gong, 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 gang, gang, gang. God, dot, dot, da, da, da. God, dot, dot. Killing in the name of Bongada. Da, de, den, Bongada, da, Bongada. Also die Triolen-Achtel werden die neuen Achtel.
Ja, ja, ja. Sehr
schlau.
Gut. Sehr schlau gemacht.
Sehr schlau gemacht. Ja. Und interessant ist aber an der da springen sie in das andere Tempo rein, ohne das groß vorzubereiten. Aber am Anfang, achtet mal drauf, die Vierteltriolen sind die neuen Achtel von der Strophe. Genial.
Sehr gut.
Ja.
Ja, nach der letzten Folge kam so ein bisschen die Frage auf und ich glaube, das können wir jetzt langsam auch revealen, ob wir denn eigentlich vorhätten, die Jazzpartei zu gründen. Und natürlich wollen wir das. Das wollen wir natürlich. Wir haben uns da ein Programm geschrieben, die halbverminderte Grundsicherung, das alterierte Rentenpaket, der Satz pro Mindestlohn und die Bläserpauschale. Das ist für uns auf jeden Fall sehr wichtig. Und genau, deswegen werden wir wahrscheinlich zur Europawahl noch antreten. Da braucht man ja keine 5%-Hürde.
Also 5%-Hürde,
ja. Deswegen, alle Jazzmusiker, die unseren Podcast hören, wenn die uns wählen, was ist die Alternative, dann können wir da einen Sitz abgreifen. Wäre ganz gut. Und wir würden gerne Petra Pau von den Linken anwerben, weil, ich sag dir warum, warum die genau richtig ist. Weil die hat ja von ihrem äußeren Ähnlichkeiten mit dem Sams. Und das suggeriert ja, dass sie jeden Wählerwunsch erfüllt.
Ja.
Und deswegen könnte man mit ihr, glaube ich, wirklich viel Stimmen werben. Also, weil das wollen die Wähler ja. Die wollen, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
Also, das ist natürlich jetzt auch wieder eine wilde Herleitung, aber gehe ich voll mit.
Ja.
Haben wir eigentlich musikalische Politiker bei uns?
Ja.
Wen denn?
Wie heißt denn der von der SPD, der behauptet, er mag so gerne Rockmusik? Lars Klingbeil.
Lars Klingbeil ist ein Rocker?
Ist ein Rocker. Ja. Und dann
Marco Buschmann.
Und wie hieß nochmal der Bürgermeister von Hamburg? War das Ole?
Ole
von Beust, der hat gesagt, dass er Tokotronic gerne mag.
Ah ja, okay. Naja, ich meine auch eher, wer so aus Business kommt, weil Marco Buschmann, habe ich mal gefunden, der hat
so Techno.
Der hat auch wirklich irgendwo eine Soundcloud-Seite.
Ja, der macht so Techno, richtig.
Den bringen wir jetzt mal klickmäßig auch richtig nach vorne. Marco Buschmann ist nämlich MB Sounds. Der hat über 3000 Follower auf Soundcloud.
Ja.
Da macht er ab und zu einen heißen Track. Und mittlerweile, wie nennt sich denn nochmal dieses Amt? Das ist die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth von den Grünen. Die war ja mal Managerin von Tonsteine Scherben.
Die werben wir auch ab, oder?
Spoiler Alert, Tonsteine Scherben sind wirklich im finanziellen Chaos, ist diese Band elendig auseinandergeflogen. Das lief gar nicht.
Ja. Meinst du, das wäre nicht gut für uns?
Claudia Roth ist für uns Gift für die JPD, die Jazzpartei Deutschland. Finger weg, ja. Finger weg von unseren Parteigeldern.
Nee, das wollen wir auch unter uns aufteilen.
Andersrum wieder im US-amerikanischen Raum. Ein fetziges Saxophon wurde ja bei Zeiten gespielt von dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton.
Richtig, der konnte super Saxophon spielen und Obama konnte gut so Blues singen, oder?
Und es gibt einen Slow Jam mit Obama aus der Jimmy Fallon Show, glaube ich.
Ah, der konnte ganz gut singen.
Ja, gut, dass ich mir sämtliche Bill Clinton Gags jetzt verkniffen habt, könnt ihr euch selber ausdenken.
Ja, dafür ist dieser Podcast nicht da, ist ja klar.
Genau, Spiegelleser wissen mehr.
So. Da sind wir uns zu schade für.
Da sind wir uns viel zu schade für. Es steht immer noch 1-0. Mhm. Sollen wir nochmal so ein bisschen plänkeln? Ich hatte gestern einen langen Tag. Mhm. Ich war mal wieder in Dresden, weil ich da gerade was Schönes am Theater mache. Bin dann allerdings mittags nach der Probe nach Hamburg gefahren, um abends zum Brett-Meldau-Konzert zu gehen.
Ach, du warst jetzt schon da, ne? Und ich gehe erst morgen.
Ja, ah, ja. Genau.
Für dich
deswegen
ist,
reden wir da
für dich erst ist schon Zukunft.
In der Zukunft drüber. Ja, da und das heißt, da reden wir erst drüber, wenn du auch da warst. Ja. Und ich war natürlich standesgemäß, weil heute Muttertag ist, gestern mit meiner Mutter da. Ah. Die zieht sich natürlich auch mal ein fetziges Jazzkonzert rein.
Okay.
Schöne Grüße.
Dankeschön. Hat's ihr denn gefallen?
Wir sollten erst das so richtig mal auseinandernehmen, wenn der größte Brett Mehldau Bob Mölder Ultra der Nation du auch beim Konzert warst. Ja. Ich will, dass du unvoreingenommen mit dieses Konzert
gehst. Ich freue mich auf jeden Fall schon, ja. Morgen
ist Schluss. Ja. Sehr gut. Deutsche Bahn hat wieder überhaupt nicht geklappt. Sollen wir das auch mal als Lester-Segment nochmal machen? Wie schrecklich dieses Unternehmen ist?
Ja, aber das ist halt so Common Sense, oder? Also, dass alle lästern über Deutsche Bahn.
Mir ist nämlich aber was Interessantes passiert, wie die Deutsche Bahn mich in der Hand hat. Also, ich stieg in Dresden in den IC, der eigentlich eher so ein ausgebauter Regio ist, so ein Doppeldecker, schrecklicher Zug. Kein Platz für Gepäck, ist überfüllt. Dann mussten aber in Elsterwerda schon wieder alle raus und ich saß dann doch wieder im Regio zum Berliner Hauptbahnhof und ärgerte mich schon mal wieder über die Deutsche Bahn, wie, ja, Common Sense, wie wir alle permanent. Dann begab es sich aber gestern, sammelst du auch Bahnbonuspunkte.
Na klar.
Die Miles and More des kleinen Mannes. Ja. So, das ist tatsächlich gestern passiert mit Kauf dieses Tickets, dass ich endlich meinen Soll erfüllt habe, 2500 Bahnbonuspunkte gesammelt hatte im letzten Jahr. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, ich bin im letzten Jahr für 2.500 Euro Bahn gefahren. Das habe ich denen in Rachen geworfen. Das müsste doch eigentlich reichen für eine Komplettsanierung des deutschen Schienennetzes. Aber egal. Auf jeden Fall
kannst du das nochmal wiederholen? Du bist für 200.000 Euro?
2.500 Euro bin ich Bahn gefahren im letzten Jahr. Sonst hätte ich ja nicht meinen Goldpunktestatus erreicht. Ja. Also ich komme viel zu spät an am Berliner Hauptbahnhof, verpasse meinen Anschluss, nehme irgendwie einen bereitgestellten Ersatzzug, habe davor aber nochmal eine halbe Stunde Zeit. Und da hatten sie mich wieder. Weil, wenn einem die Natur kommt, wo ist die schönste Toilette im Berliner Hauptbahnhof? Wo befindet sich die? Nein. Natürlich in der DB-Lounge.
Ach, wirklich?
Ja, zu der man natürlich nur Zutritt hat, wenn man Bahnkomfortkunde ist. Ah. Und dann gibt's noch einen kleinen Kaffee aus dem Kaffeeautomaten und da hatten sie mich wieder.
Das ist natürlich geil, ja. Oh, da muss ich auch mal hin. Hm?
Wir haben ja so ein paar Kollegen, die bei Zeiten sehr viel über ihre Miles and More reden, weil die viel international touren.
Genau, die konnten einen bei Zeiten auch, liebe Grüße an Sebastian Bokowski, mal mitnehmen, so eine Lounge. Wir hatten mal Aufenthalt in Kopenhagen, 4 Stunden mussten wir rumbringen und er hatte Zugang zu so einer Lounge und da konnten wir uns da bedienen. Es war herrlich, also sehr gut, hat mir auch gut gefallen, eine gute Zeit gehabt am Flughafen, weil normalerweise hängst du da irgendwie so schlecht durchlüfteten Räumen, nirgendwo ist richtig gemütlich und so. Ja. Und das alles ändert sich, wenn du halt einfach Teil des Clubs bist. Ich war auch mal in Istanbul in so einer Lounge, weil mein Freund Martin Stimming auch sowas hat und da ist es so, da laufen Leute rum, die dich massieren.
Wirklich?
Die kommen einfach hinten an dich ran und massieren deine Schultern.
Ja, und super. Quasi die Sparkassenversion davon, die habe ich gestern genossen. Ja. Weil natürlich so eine Senator-Lounge ist für mich natürlich, das ist so weit weg, aber sich mal so einen schönen Kaffee aus dem Daimler-Automaten ziehen. In der DB-Lounge am Hauptbahnhof in Berlin, da habe ich das im Kleinen, dieses Glamour.
Ja, das finde ich gut, gefällt mir. Genau. Ich werde dich auch mal versuchen, mir das klar zu machen, weil ich war lange nicht mehr, muss ich so einloggen und gucken, wie viele Punkte man hat und so. Ich sammle natürlich immer,
aber richtig.
Ich gucke selten nach.
Aber genau. Also,
Vielleicht treffen wir uns mal in der DB-Lounge, machen wir mal eine Folge oder so.
Ja, live was.
Wir waren doch schon mal in der Chesterfield-Lounge auch zusammen.
In der Chesterfield, in der Gammel-Lounge.
In der Gammel-Lounge.
Aber die DB-Lounge, das ist wirklich das Allerschönste. Und und dann ging es weiter nach Hamburg zu Brett Mehldau. Ganz knapp habe ich es noch geschafft.
Ja, sehr gut.
Weil es war ja auch Hafengeburtstag gestern. Ja. Also wow, so tagesaktuell waren wir noch nie. Aber ich bin auch ein bisschen in Sommerlaune deswegen.
Ja, die Sonne scheint.
So, ich will dich jetzt auch nicht überfallen mit meinen vielen, vielen kleinen Mini-Points in dieser. Das ist vielleicht auch eine schöne Folge zum Einschlafen, ne? Wenn wir einfach so ein bisschen vor uns hinbrabbeln.
Ja.
Wieder. Diesen ganzen schweren Themen.
Ja, wir müssen es ein bisschen lockerer angehen dieses Mal.
Das ja, genau.
Die Leute sind ein bisschen überfordert gewesen mit diesem philosophischen Quatsch.
Ja.
Genau, deswegen, es wird etwas einfacher. Rick Rubin war in Hamburg. Was sagst du dazu?
Ach doch!
Ja.
Ja.
Hast du ihn gesehen?
Ich habe nur gesehen. Du weißt ja, ich bin ja große Freund des Eisbadens.
Ja.
Und mein alter Kollege Max Richard Lessmann postete in seinem Instagram-Feed, wie er mit Paul Ripke Eisbaden machte und dann noch Rick Rubin sah.
Genau,
und dann habe ich mich gefragt, was ist das alles? Das ist irgendwie so eine Influencer-Messe gewesen.
Genau, ja, irgendwie so Kram, Werberkram oder so. Was ist Marketing, was weiß ich. Aber da sprechen dann halt auch Rick Rubin, klar. Ne, der muss die Leute aufbauen, mit welchem Mindset man so tut, als wäre man nicht kommerziell, um dann möglichst viel zu verdienen. Das kann er, glaube ich, ganz gut. Und Robert Habeck war natürlich auch dabei. Ich glaube, die verstehen sich beide ganz gut, glaube ich.
Wirklich?
Ja.
Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben Eisbaden gemacht zusammen.
Also ich glaube, Robert Habeck, der sieht nicht aus wie jemand, der Eisbaden geht. Aber na gut, ich würde es mir manchmal wünschen.
Der hat keine Zeit dafür.
Nein.
Ist für Deutschland unterwegs. Und ich glaube, der sollte auch mal ein Instrument üben. Der könnte ja mal mit Lars Klingbeil vielleicht ein Jazzquartett.
Ja, oder er könnte so ein bisschen ein paar Vocals einsprechen. Ein paar lamoyante Vocals für die Tracks von Marco Buschmann.
Ah ja, stimmt. Ja, die drei, die sollten wir mal zusammentun. Da könnte was Interessantes entstehen.
Ja. Und Claudia Roth managt das. Ja. Das Marco-Buschmann-Quartett.
Ja, sehr gut. Ich war natürlich auch nicht bei Rick Rubin. Ich habe gehört, diese Karte bei dieser Messe kostet 500 Euro, um da dran teilzunehmen. Und dann heißt es aber nicht, dass du überall an diesen Seminaren, wo dann halt mal Rick Rubin spricht oder so, automatisch teilnehmen kannst, sondern da musst du dann, gibt dann so eine künstliche Verknappung, da musst du dich dann rechtzeitig melden und so, das wollen natürlich alle. Also das heißt, diese 500 Euro, die du investierst, heißt nicht, dass du dann zu einem Zugang hast. Das finde ich wirklich genial, wie die Leute das machen. Immer so behaupten, so pass auf, du zahlst was und dann bist du Teil der Sache so, aber nee, stimmt nicht. Du musst dann nochmal extra Arbeit leisten.
Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das ist wieder Level Senator Lounge und ich in der DB Lounge, also das Äquivalent zur DB Lounge, was Messen angeht, wäre dann vielleicht so die damalige Du und Deine Welt, so eine Verbrauchermesse für jedermann.
Ihr habt euch ganz gut aufeinander eingestellt.
Richtig. Also das ist für mich alles meilenweit weg, das Influencer Game. Wir sind nach wie vor down to earth hier.
Ja, wir sind wirklich down to earth, kann man wirklich sagen. Ich war nämlich zum Beispiel auch in der Weichselstraße unterwegs. Da ist ja das Peppi Guggenheim, einer der besten Jazzclubs der Welt. Und gegenüber verkauft Peppi Käse. Und da gibt es jetzt was ganz Neues, weil die müssen ja Geld machen. Die haben ja 400 Kilogramm Käse verloren, habe ich ja schon mal erzählt.
Ja.
Wurde denen geklaut.
Deswegen gab es auch keinen Bergkäse mehr in ganz Berlin.
Ja, das war
übergeklaut worden.
Bergkäseverknappung in Neukölln. Ja. Ja, wie soll man hier eigentlich Käsespätzle machen? Das geht gar nicht. Aber die verkaufen jetzt Weineis.
Weineis? Mhm. Mit Umdrehung, wie wir sagen?
Ja, einfach nur aus Wein. Das wird dann so eine cremige Sache.
Und aber knallt auch.
Ja,
ist okay. Gut.
Gucken wir mal zusammen hingehen. Ja, ist lecker.
Ja?
Ja, ist echt richtig lecker.
Wie viele Kugeln Eis entsprechen denn, was weiß ich, 0,1 Liter Wein?
Naja, wenn wasserhaltige Flüssigkeit friert, dann dehnt sie sich ja aus, ne? Das heißt, 100 Gramm Eiswein sind nicht 100 Milliliter Wein.
Ja. Also okay, das ist wirklich eine ganz gepflegte Form von Alkoholismus, wenn man sich dann zu seinem Aperol Spritz noch so eine Kugel fürs Metternich-Eis gönnt.
Ja, ist echt geil. Also auf Weißweinbasis, also das kann man echt gut machen. Und danach halt ab in Jazzclub. Dann sind die Leute nämlich gut drauf, gut durchgekühlt. Ein gutes Konzept.
Es hat sich noch was ergeben. Nämlich sprachen wir über den Dennis Swing Club.
Ja, okay, ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen.
Also ist auch gar nicht so spannend, aber auch kleines Zeitdokument. Es gibt einen Tatort, der Tatort mit dem Titel Lockvögel.
Mhm.
Den habe ich während unser Podcast renderte, also beziehungsweise also die Podcast-Spur rausrechnete aus meiner Digital Audio Workstation, schaute ich die erste Viertelstunde dieses Tatorts. Den gibt es bei YouTube, ist leider so verpixelt, dass man nicht viel erkennt. Aber da spielt gleich die Eröffnungsszene oder die zweite Szene im Dennis Swing Club.
Aus welchem Jahr ist dieses Werk?
Irgendwie 90er, wo nämlich Kommissar Manfred Krug den Jobim-Klassiker Corcovado, aber mit dem englischen Text Quiet Nights of Quiet Stars End Quiet Stars singt.
Ja.
Das war nämlich früher im Tatort so, dass dieses Kommissar-Duo Manfred Krug und sein Kollege, weiß ich gar nicht, wie der heißt, immer einen Jazz-Song sangen in jeder Folge.
Arthur Brauner war sein Kollege, glaube ich.
Das mag sein.
Ja, genau. Die haben immer gesungen. Ne? Hatte so einen leichten Musical-Vibe, was natürlich zu Hamburg passt. dass die halt so aus heiterem Himmel anfangen zu singen, nachdem irgendwie gerade jemand ermordet wurde oder die Leiche gefunden haben, so erstmal einen kleinen Jazzstandard singen. Genau, das ist ja etwas, was man in Hamburg natürlich sehr gut kennt.
Ja, in der nächsten Folge wurde dann nämlich auch gleich scharf geschossen. Jazz und Gewalt liegt ja auch nah beieinander.
Ja,
stimmt. Jazz und Krimi passt eh gut zusammen, hatten wir auch schon mal, ne?
Mhm.
Gibt ja auch den Miles Davis Soundtrack zum Film Fahrstuhl zum Schafott.
Genau.
Naja, auf jeden Fall, die Auflösung ist so schlecht, dass man nicht viel von dem Jazzclub erkennt, aber es ist wohl da gedreht. Und ich habe mich auch gefragt, ob der Barkeeper da auch gespielt wird, nicht von einem dieser Hamburger Boogie-Pianisten. Vergessen, wie die heißen.
Axel Zwingberger?
Nee, ist ja, der irgendwie so. Ich,
ja?
Bestimmt.
Es gab doch immer die großen drei. Axel Zwingberger, Vince Weber und der dritte war?
Keine Ahnung.
Ich habe es auch vergessen.
Hamburg ist ja nicht nur Hauptstadt des Verbrechens, sondern auch Hauptstadt des Boogie-Woogie.
Muss man sagen, ja. Auch ich habe über den Boogie-Woogie meine Liebe zum Jazzpiano eigentlich entdeckt. Das hat was damit zu tun, dass der Boogie-Woogie so groß promotet wurde in sämtlichen Konzerthallen der Hansestadt.
Ja, meinst du, das ist was Lokales?
Irgendwie schon, ja. Ich glaube schon.
Ja.
Das ist, ja.
Ich glaube schon. Lag mir nie. Da gibt es ja wirklich diese wahnsinnig schwierigen linke Handfiguren.
Ja, versuch.
Genau.
Versuch mal darüber zu spielen.
Ja, ja.
Ja, hoi.
Furchtbar. Ja, das ist wirklich, also es hat mich immer schwer beeindruckt, wenn Leute das gut konnten.
Aber ich mochte also natürlich diese.
Ja, man startet damit, ne?
Damit fängt man an. Das mochte ich sehr gerne also, als Kind.
Quinte Sechste, Quinte Sechste, Quinte Sechste.
Habe ich geliebt. Drei Akkorde und die Wahrheit.
Ja, aber dann kann man das ja noch in Achteln spielen. Oder die Erweiterung dann. Und dann wird schon sportlich für die linke Hand.
Ja.
Oder auch diese Variante fand ich immer tricky. Von diesem, wenn man das dann in Oktaven spielt.
Ja.
Ja. Nicht so leicht.
Ja, das muss man echt ultra üben. Und die Zeit hatten natürlich nur Axel Zwingberger und Vince Weber. Alle anderen waren beschäftigt. Damals hat man viel Jazz in Teilzeit gespielt. Da hatte man nicht so viel Zeit zum Üben. Vor allem für die linke Hand. Man hat sich eher um die rechte gekümmert. Weil da ist ja eigentlich das Augenmerk drauf, was so Lines angeht. Auch so, ne?
Ja, völlig richtig. Linke Hand eher im Jazz nicht so wichtig.
Ja.
Wie im Boogie-Woogie.
Genau, das stimmt.
Es sei denn, man ist Brett Mehldau.
Ja.
Aber dazu mehr
dazu
in den nächsten Folgen.
Dazu später mehr. Ja, wie findest du es denn, dass die Schweiz endlich die lang ersehnte internationale Anerkennung auf dem Popmarkt wieder zurückgewonnen hat?
Durch?
Den Sieg beim ESC.
Alles, was ich so an Schlagzeilen über den ESC gelesen habe, letzten Tage hat mich maximal abgeturnt, dass ich gar nicht weiß, wie ich da jetzt Zugang zu finden soll zu diesem Gesprächsthema. Die Schweiz.
Ja, ich habe da keine Aktien drin, ne? Ich habe es mir nicht angeguckt oder irgendwas und wir haben früher mal zusammen das geguckt, da hat Russland gewonnen damals noch, das waren noch Zeiten.
Tattoo.
Mit der Gruppe Tattoo, ja.
So,
ja, interessant, zwei Damen, das war noch ein ganz anderes Russland. Ja, jetzt ist es die Schweiz, ich dachte nur, ich sag's mal, weil wir hatten ja so ein bisschen gesagt, dass die Schweiz sich ja so danach sehnt, in der Popkultur ein bisschen internationaler anerkannt zu werden.
Ja.
Und so. Und jetzt haben sie es ja vielleicht geschafft, sie haben den Markt gebreakt über den ESC. Vielleicht kommen jetzt ab jetzt die ganzen hotten, heißen Bands aus der Schweiz.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aus Indie und Jazz.
Aber ich meine, die Schweizer haben DJ Bobo.
Ja, das auf der Habenseite auf jeden Fall. Die Schweizer haben DJ Bobo. Das darf man nicht vergessen.
Ja, und auch ihren Lebensabend verbracht in der Schweiz hat Tina Turner.
Ja, und Phil Collins. Ah, Phil Collins.
Und Phil Collins. Gut.
Ja. Gutes Stichwort, siehst du. Pass auf. Da wollte ich jetzt mal interviewen. Ja. Jetzt wird es mal ein bisschen sachlich.
Ja. Also. Ja.
Das? Diesen Akkordwechsel?
Ja. Welche Tonart bist du?
Ja, ich bin noch nicht fertig. Ich will nur kurz daran festhalten. Es geht jetzt weiter. Jetzt kommt der Refrain.
Ja.
Hörst du das? Was da unten passiert?
Ja.
Was ist das, Felix? Was? Wie kommt diese Spannung zustande?
Das wäre ja langweilig, ne? Crazy. Da bleibt der Basston gleich, obwohl der Akkord wechselt.
Ja, und ich habe das Gefühl, ich sollte dich dazu mal interviewen, weil du ja tatsächlich ein bisschen wissenschaftlich unterwegs gewesen bist, was dieses Thema angeht. Und du kennst dich doch bestens aus mit den sogenannten Pedal Points, die ja in dieser Komposition von Phil Collins, übrigens ein tolles Lied, ich habe es neulich wiederentdeckt durch den wirklich sehr schrecklichen Film The Falling Guy mit, na, wie heißt der Schöne von Drive? Und der Ken.
Ryan Gosling.
Der Film ist furchtbar, aber da kommt dieses Lied vor und dann habe ich gemerkt, wie schön ich dieses Lied eigentlich finde. Und da fiel mir auf, Mensch, was sind ja mehrere Orte, wo halt diese Pedal Points vorkommen. Ne? Auch einmal in der Strophe.
Ja.
Also, und das heißt, dass der Akkord sich oben wechselt und unten der Bass gleich bleibt. Und da dachte ich doch mal, mein Freund Felix Weig, der kennt sich damit bestens aus, denn der hat eine Diplomarbeit darüber geschrieben. Und jetzt erzähl doch mal, wie gehen wir an das Thema ran?
Pedal Points.
Ja. Was ist das?
Ja, Pedal Point ist ein sogenannter Pedalton oder auch genannt Orgelpunkt.
Ja.
Wie kommt es dazu? Woher kommt dieser Name? Also, eine Orgel ist ja dem Klavier überlegen, denn sie wird nicht nur gespielt mit den Händen, sondern auch mit den Füßen. Also wenn man sich in der Kirche oben zur Orgel schleicht und mal dem Organisten auf die Füße guckt, dann sieht man, der spielt auch mit seinen Füßchen auf so einer Tastatur mit so richtig dicken Tasten.
Ja.
Das ist natürlich nicht so leicht mit dem Fuß. Was sich aber daraus ergibt, ist die Möglichkeit, einen Ton mit dem Fuß liegen zu lassen und mit der oben oben was drüber zu spielen. Mhm. Daher kommt diese Bezeichnung. Also, wir haben ja in der Musik, also in der westlichen Musik, oft sowas wie Akkordfortschreitung.
Ja.
Das heißt, die Grundtöne ändern sich, die Basstöne. Aber das ist eigentlich eine Entwicklung, die ist gar nicht mal so alt. Jetzt, wenn wir mal die Jahrtausende der Musik angucken. Viel Musik basiert eigentlich darauf, dass so eine Art Basston liegen bleibt und darüber zum Beispiel Melodien gespielt werden.
Mhm.
Also, so funktioniert zum Beispiel, was weiß ich, so indische Sitar-Musik oder auch viel, was man so zusammenfassen kann unter in dem Bereich orientalische Musik. Da gibt's eigentlich nicht so wirklich, wenn man mal so ganz unten in der Musik hört, gibt's nicht so viel Bassbewegung, sondern eigentlich meistens klingt so ein Basston durch. Und das gibt es auch zum Beispiel bei so Dudelsack-Musik.
Mhm.
Kennst du das?
Ja.
Ein Dudelsack?
Stimmt, ich hab's gleich im Ohr.
Der Dudelsack hat ja so.
Genau, und da kommt meine Frage, weil es ist ja klar, dass das bei der Subdominante kein Problem ist, weil da ja der Pedal Point Teil des Akkords bleibt. Nun haben wir aber bei Phil Collins diese abgefahrene Wendung im Refrain, das heißt, es fängt auf einem genau so an, auf einer Subdominante mit dem Pedal Point unten. Und dann ist es aber eine Dominante über den über den Grundton Ass, also du hast das S über Ass.
Ja.
Was passiert denn da eigentlich? Also wie kann man diesen Akkord überhaupt werten, anders als, ja, das ist halt die Dominante über den Grundton? Weil es ist ja, eigentlich stimmt da ja nichts. Du hast quasi jetzt die None, die große 7 und ja, gerade noch die Quinte, die da irgendwie dazu passen könnte, wenn wir jetzt von der Tonika ausgehen. Aber wieso akzeptieren wir das als Klang?
Denken warte mal, im Bass ist ein Ass. Ass.
Ja. Genau, es geht. Also es fängt an mit Take a look at me now. Ist halt das über Ass? Take a look at me now. It's just an empty hill. Und dann geht es, löst es sich auf zur zweiten Stufe hin. Also das ist dann die Dominante. Ach nee, das ist eigentlich dann die Dominante.
Sicher, dass nicht das Des im Bass ist?
Nee, das Ass.
Ah, okay, ist das Ass.
Oder sind wir eigentlich in Des-Dur?
Wir sind in Des-Dur.
Aha.
Würde ich sagen.
Das heißt, der.
Dann ist S über Ass ist quasi die Doppeldominante mit der. Das macht es ja noch crazier.
Das ist richtig crazy. Ja. Genau, wir sind eigentlich nämlich in Death, weil es löst sich dann ja am Ende auch auf. Stimmt, weil Asus auf einmal hat so einen dominantischen Charakter am Ende. Aber am Anfang denkt man, Asus ist der Pedal Point, also sozusagen der tonikale Pedal Point. Weil du hast ja auch das Death. Und dann danach.
Ja.
Also, aber stimmt, du hast recht. Aber das sind ja wilde Klänge, die dadurch entstehen eigentlich, muss man sagen.
Da entstehen wilde Klänge. Dieses Dudelsack-Beispiel ist eigentlich ganz gut für die Art, wie so in der, sagen wir mal, eher so volkstümlicher Musik ein Orgelpunkt benutzt wird. Also das heißt, beim Dudelsack haben wir ganz halt unten diese Quinte, sagen wir CG. Ne? Und dann geht dieses weltberühmte Dudelsack-Thema los. Und wir sind eigentlich die ganze Zeit auf dem Grundton. Und was hier dominantisch ist, ist halt nicht so eine volle Dominante, wie wenn der Bass aufs G gehen würde. Das ist halt, aber es ist wie so ein Abstrich, den man macht. Das gibt's dann später auch nochmal bei Franz Schuberts Winterreise. Da gibt es ja das letzte Stück, der Leiermann.
Der Leiermann,
kennst du das?
Ja.
Der Leiermann. Das basiert eigentlich darauf, dass, sagen wir mal, in F-Moll, die linke Hand spielt eigentlich die ganze Zeit so eine Quinte. Und die Melodie figuriert so über diese, also beschreibt irgendwie so Akkordbewegung, aber die ganze Zeit ist im Bass diese Quinte. Warum ist das so? Aufschluss gibt uns vielleicht der Titel, der Leiermann, also die Drehleier ist ja so ein, auch so ein wahrscheinlich fast schon mittelalterliches Instrument, bei dem das genauso ist. Da klingt die ganze Zeit so eine sogenannte Bordun-Quinte mit. Also wenn wir jetzt Musikanthropologen wären, oder Ethnologen, dann würden wir auch von Bordun-Ton sprechen oder Bordun-Quinte. Das ist die eher folkloristische Bezeichnung. Mittlerweile sagt man aber oft Orgelton oder Pedal Point.
Ja.
Beziehungsweise Orgelpunkt oder Pedalton. Das sind auch die zwei typischen Arten, wo der so vorkommt. Entweder der Grundton bleibt die ganze Zeit, also das gute alte, oder halt die der Leiermann gibt's auch bei Bach schon, ne? Da gibt es ja auch sowas. Solche Sachen, ne? Oder Ende vom wohltemperierten Klavier habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Da gibt's auch so eine Stelle. Oder ist es da die Quinte? Ich weiß gar nicht. Und die zweite häufige Möglichkeit ist, der Pedalton auf der 5 bleibt liegen. Gibt's auch im Jazz gerne mal.
Ja, gibt's im Jazz auch gerne. Aber wir haben doch zum Beispiel auch das Beispiel Footprints. Ist das nicht so, dass da einfach die Tonika unten durchballert?
Ja, genau. Da ballert die Tonika durch.
Ich glaube, das C bleibt unten liegen die ganze Zeit, ne? Obwohl es genau über so eine Moll-Blues-Form hat man im Jazz öfter. Aber genau, was man am meisten hat, ist der Pedal Point, also der von der Dominante ausgeht. Die fünfte Stufe quasi als Pedal Point, richtig?
Völlig richtig.
Was suchst du denn da gerade, Felix? Bist du in der Bibliothek wieder? Ich sehe, Felix Weig trägt eine graue Jogginghose.
Ja, ich bin auf der Suche nach dem Stück von John Coltrane. Da kann man das ganz gut hören. Das heißt Moment's Notice. Das ist, das geht so. Da gibt es zum Beispiel so eine Stelle, also ganz normal Thema und dann am Ende. Das heißt, da bleibt ein B liegen und drüber wird so figuriert. Ist relativ ähnlich von so einem klassischen Abkadenzieren, ne? Also ich spiele einen. Gibt es ja auch in der Klassik viel, ne? In so einer Schlusskadenz.
Ja.
Zum Beispiel Tonika, Subdominante mit der 6 und auf der Quinte, also jetzt bin ich in S-Dur, S-Dur über B, B7.
Ja.
So, richtig abgefahren wird es bei dem Stück Naima, auch von John Coltrane. Übrigens Footprints ja auch John Coltrane, also jemand, der gerne mal einen Pedal Point spielt.
Footprints ist von John Coltrane? Ist das nicht von Miles Davis?
Gute Frage. Im Real Book steht es unter Wayne Shorter.
Beides falsch.
Okay, schneiden wir raus.
Ja, peinlich, peinlich, peinlich.
Peinlich, peinlich.
Wobei ja auch Blue and Green drin steht als Komposition von Miles Davis. Und Miles Davis behauptet aber, es hätte Bill Evans geschrieben.
Ja, da gibt es nämlich öfter mal so den Fall, dass da irgendwie Credits falsch angegeben sind. Hast du eine Note von Naima da rumfliegen bei dir? Oder kannst du das sogar aus dem Kopf? Weil da wird es dann richtig abgefahren. Da wird es dann richtig abgefahren. Die ganze Zeit ist ein S im Bass.
Ja.
Und der erste Akkord ist so eine Art Des Major oder Bmol 7. Hier ist die Melodie. Geht zu Esmol 7 mit der 9 oben. Und dann, ich glaube, sowas wie A Major 7 über S. G Major 7 über S. Nach Astur. Und in der Bridge wird es dann noch abgefahrener. Da ist die ganze Zeit B-Pedalton.
Genau. Ja, 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 ja. Genau, und dann.
Oder hast du da noch irgendwo aufliegen On Green Dolphin Street?
Ach so, das kann ich aber so. Genau, aber...
Ja genau, aber jetzt machst du was, was eigentlich nicht vorgesehen ist, sondern eigentlich hat das Stück im A-Teil ja auch einen Pedal Point.
Und welcher Ton ist das?
S. Das S klingt die ganze Zeit durch.
Und dann geht's erst bei der 2-5 jetzt runter.
Ja.
Und das bleibt immer einfach S. Einfach. Wobei das F dann wahrscheinlich kein Major-Akkord ist, sondern das ist dann ein F über S.
Also es ist S. S-Moll.
Ja.
Dann sowas wie F7.
Ja, genau.
Und dann E-Major.
Ja, genau.
Ja, also... Sagen wir so, also Pedal Point heißt eigentlich im Prinzip ja nichts anderes als der Basston wechselt nicht mit der Harmonie, sondern bleibt stehen.
Ja.
Ist ja ein bisschen die Frage.
Jetzt hab ich's von Bill Evans hier, guck mal.
Ja.
Aber der Move ist doch der Hammer. Sorry, ich bin hier gerade noch am Flash. Und dann geht's dann. Da macht er da auch. Ja, okay, muss ich also nochmal nachhören. Was wolltest du sagen? Entschuldigung, ich war gerade draußen.
In the Shed.
Ja,
Ich höre dir ja gerne zu. Pedalton heißt eigentlich nichts anderes als ein Basston bleibt über diverse Akkorde oben drüber.
Ja.
Ist ein bisschen die Frage, ob man so bei zwei Akkorden über einen Basston schon von einem Pedal Point sprechen kann oder einem Orgelpunkt.
Ach, wie bei Phil Collins in der Strophe jetzt zum Beispiel.
Ja, ob man das wirklich kann. Oder also bei in der Strophe ist es ja quasi die Subdominante und dann die Dominante mit der 7 im Bass dadurch, ne?
Mhm.
Ja? Kannst du das nochmal spielen?
Also es geht ja los. Jetzt genau.
Ja.
Genau, wir haben es, wenn wir sagen, wir sind in Des-Dur.
Ja, also genau.
Guess. Jetzt sind wir in Guess auf der Subdominante und dann bewegt sich die rechte Hand zum Ass hin. Und unten bleibt das Guess liegen sozusagen. Du hättest dann halt ein Ass-Dur mit einer 7 im Bass. Und das löst sich ganz wunderbar auf ja zum F-Moll, der danach kommt.
Ja, genau.
Und dann zum Bes-Moll.
Ja, also das ist, wie gesagt, immer so ein kompositorischer Kniff zu sagen, ich spiele im Bass nicht unbedingt den Grundton. Also... sondern spiel vielleicht einen anderen Akkordton, also der nicht der Grundton ist als Basston und hab dadurch eine schrittweise Bewegung, so heißt es. Ein Schritt ist immer ein Intervall, was entweder eine kleine oder große Sekunde ist. Alle größeren Intervalle heißen Sprünge.
Ja.
Genau, und wenn man quasi eine schrittweise Bassbewegung möchte, die besonders sanglich ist oder melodisch, dann empfiehlt es sich manchmal, als Basston nicht den Grundton zu spielen, sondern vielleicht einen Akkordton, der dann wieder gemütlich in den nächsten Akkord fließt. Und genau das passiert ja halt hier. Subdominante, Dominante, Dominant-Parallele, F-Moll. Und um nicht diese Bassbewegung zu haben, mache ich ganz geschmeidig Ne? Dadurch habe ich eine interessante Bassbewegung. Daraus ergibt sich das eigentlich.
Ich habe gedacht, als ich dieses Stück gehört habe, Against All Odds heißt es übrigens,
von
Phil Collins, gibt es eine tolle Aufnahme auch auf YouTube, also wie er das...
Wo er sich verspielt.
beim Live-Aid, ne? Genau, er spielt den falschen Akkord und guckt dann auch so ganz schelmisch so, ah, Mist. Ja. Aber es gibt auch noch eine, wie er es irgendwie, ich glaube auch beim Live-Aid in Philadelphia spielt, und da spielt das tighter. Aber es ist irgendwie ein gutes Lied. Aber was ich dachte, ist, dass dieses Pedal-Point-Ding in der Pop-Komposition eigentlich komplett in Vergessenheit geraten ist, oder? Das hat man nicht mehr so oft.
Das kann sein. Bei Phil Collins gibt es das öfter. Also Another Day in Paradise hat auch einen Pedal-Point.
Genau.
Also da gibt es dann so, glaube ich, ein...
Richtig.
Da gibt es dann diese Bewegung D-Moll, sagen wir mal in D-Moll, die traurigste aller Tonarten und dann C über D. Ne? Also Phil Collins hatte das so im Repertoire, die Pedal Points.
Ja, und es gab es in den 80er, 90er, ich erinnere mich auch noch so ein Stück von Seal. Das hat die Strophe auch komplett nur mit einem Pedal Point. Also die Akkorde verschieben sich, aber die Strophe ist auch die ganze Zeit der gleiche Basslauf über verschiedene Akkorde. Und ich habe das Gefühl, das hört man im Radio deutlich seltener jetzt.
Ja, streng genommen hört man sowieso deutlich weniger Akkorde im Radio, würde ich fast sagen, oder?
Das ist so wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Also ich meine, das ist ja ein Akkordgewitter, was Phil Collins da eigentlich uns hörbar gemacht hat. Und das ja... Muss man ja sagen, gute Arbeit geleistet. Er war vertreten auf NDR 2 wirklich zu 50% der Sendezeit, durfte er belegen. Und er hat ja wirklich einige Akkorde ausgepackt. So, das heißt, eigentlich sind die Hörgewohnheiten ja dementsprechend, vor allem von uns Millennial-Boomern. Eigentlich ist eigentlich eine gute Grundarbeit geleistet worden, um den Menschen eigentlich ein bisschen mehr Akkorde zuzumuten. Da können wir eigentlich mal Phil Collins Danke sagen. Ich finde, es sollte aber auch mehr genutzt werden. Wir brauchen wieder mehr Akkorde.
Wir brauchen wieder mehr Akkorde, ja. Bitte, also wir leben in einer akkordarmen Zeit.
Ja.
Und wünschen uns eigentlich zurück mehr Akkorde. Ich wollte noch mal einmal kurz, Sekunde.
Und wenn man sich dann aber nach so einer Monotonie innerhalb dieser ganzen Akkorde, wenn man sich danach hin zurücksehnt, dann ist nicht die Antwort, weniger Akkorde zu schreiben, sondern natürlich der Pedal Point.
Ja, also wie gesagt, der Pedal Point ist halt eine schöne Möglichkeit, mal einen Klang zu schaffen, der, also auch ohne jetzt so groß wild rumzumodulieren, so ein bisschen Spannung schafft.
Ja.
Also ich erinnere mich an so ein ganz simples Bach-Stück, wo man das so ganz gut hören kann mit dem Pedal Point. Ich wühle hier wild in meinem Notenarchiv rum, finde es aber gerade nicht.
Was suchst du denn? Von Bach?
Ja, irgendwas auch Bach C-Dur, aber da gibt es auch so einen Pedal Point, der sich da so, irgendwie ein Präludium oder so, aber... Oder C-Moll, glaube ich, ja. Ich finde es nicht. Es gibt so ein Bach-Ding, wo auch der Grundton geht durch. Irgendwie sowas ähnliches. Und das ist ja interessanterweise, ich glaube, es ist in S-Dur, gibt es doch auch von Elton John. Wie geht das?
It's a little bit funny.
Ja, it's a little bit funny, genau.
Ja, ja. Your song.
Ja. Genau.
Genau.
Das ist nämlich, das ist in der Intro, glaube ich, so ähnlich. Dass auch das S liegt unten.
Ja.
Also so ähnlich, so ganz kriegst du nicht
also
mehr zusammen.
Also oft sind es ja wirklich so Stücke, die am Klavier entstanden sind. Ne? Also Phil Collins würde ich auch mal tippen, dass der seine Stücke am Klavier geschrieben hat. Und Elton John natürlich auch. Und so genau, so ein bisschen diese Schule derjenigen, die in den 80er Jahren groß geworden sind. Ich würde auch sagen, Billy Joel gehört auch ein bisschen dazu. Hört man auch öfter da, auch schreibt auch seine Stücke am Klavier. Und natürlich, es liegt auf der Hand. Du kommst natürlich auf dem Klavier eher darauf, Pedal Points zu benutzen, als auf der Gitarre. Weil es einfach leichter ist, das zu machen.
Ja.
Genau, ganz einfache Gründe. Es hat technische Gründe, wenn man so will.
Ja.
Genau. Und wir wollen dahin zurück. Wir wollen wieder mehr Pedal Points und mehr Akkorde. Ja. Und genau, wenn man halt diese ganze Bewegung nicht möchte in den Akkorden, dann regelt das bitte über die Pedal Points. Aber die Antwort ist ganz bestimmt nicht weniger Akkorde. Natürlich mehr. Mehr ist mehr.
Ja. Genau, also auch mal einen Basston liegen lassen, ergibt sich manchmal was Interessantes raus. Und das gibt es, wie gesagt, in allen Komplexitätsstufen, ne? Von so einfache 1, 4, 5 bis hin zu sowas wie Naima von John Coltrane, ne? Wo wirklich sich durch diese, also sowas wie A Major über S, ist ja schon wirklich ein komplexer Klang, ne? Der sich dann auch wirklich so komplex auflöst. Hm. Gibt's aber auch viel in elektronischer Musik.
Ja.
Also auch viel im Techno. Müsst ihr mal drauf achten. Gibt's auch gerne mal einfach nur einen Akkord die ganze Zeit.
Ja.
Es gibt ja so frühe Synthesizer, wo man quasi nur einen Knopf drückte und dann automatisch so ein ganzer Akkord kam. Gibt's manchmal so Synthesizer-Patches. Da drückst du einen Ton und es kommt ein, weiß ich, C-Moll-7-Akkord raus. Und da ergibt sich ja manchmal sowas. Genau, ich spiele eigentlich. Aber weil es alles Moll-7-Akkorde sind. Ist ja so ein typischer. Ist so ein Klang der House-Musik, so der 90er Jahre House, viel sowas gehört. Das ist auch quasi, haben wir auch schon einen Pedal Point.
Richtig.
Weil sich jetzt wirklich recht dissonante Klänge ergeben. Aber hört mal immer wieder. Ja. Wie gesagt, ich finde, es ist so ein bisschen immer eine Interpretationsfrage, ob wir einen Vorhalt haben oder so einen richtigen Pedal Point. Aber es gibt ja auch für die Jazz-Cracks so ein Ding, was Bassisten entscheiden können. Beim 100. Chorus Autumn Leaves, sage ich mal,
ja,
gibt es nämlich die Möglichkeit, so eine 2-5-1-Verbindung. Also. Einfach mal zusammenzufassen mit einem Pedal Point. Relativ beliebt ist natürlich bei einer 2-5-1-Verbindung einfach die ganze Zeit die 5 zu spielen.
Ja.
Also das wäre jetzt in diesem Fall 2-5-1 in B-Dur. Spiel einfach die ganze Zeit die Quinte drunter. Und dann. Also immer mal beliebt im Jazz, um mal so dieses ganze Walking Bass Gewitter mal aufzulösen, irgendwie im 7. Chorus, kann man einfach mal eine 2-5-1-Verbindung schön zusammenfassen mit einem fetzigen Pedal Point.
Genau. Und es trägt ja zu einer unglaublichen Spannung bei. Also es wird ja Spannung aufgeladen eigentlich dadurch.
Ja.
Also man erwartet ja die Auflösung. Je länger der Pedal Point dauert, bei Phil Collins ja genau das Gleiche. Take a look at me now. Man will ja, dass es irgendwo hingeht. Das kann doch nicht sein, dass die ganze Zeit unten ist immer nur so.
Macht. Erlöse uns! Ah, danke.
Und dann wieder. Ja, es muss immer irgendwo hingehen. Und genau, man leidet richtig mit. Man möchte richtig endlich, das muss doch irgendwo, wir wollen, dass wir irgendwo ankommen und so. Und das sind ja schöne Gefühle, die man als Zuhörer da erlebt.
Ja, genau. Also Pedal Point spannend.
Ja.
Immer Spannung. Und auch Ron Carter zum Beispiel, absoluter Maestro Grande des Pedal Points.
Ja.
Also auch in diese Miles Davis Quintett Aufnahmen reinhören, gibt es viele Pedal Points.
Ja.
Immer gerne mal. Sowohl ausarrangiert in einem Thema, aber auch mal in der Improvisation einfach mal so einen kleinen Pedal Point reinhalten.
Ja.
Das macht das Leben aufregend.
Gut, ja, vielen Dank, viel gelernt.
Danke, Richard.
ich würde sagen, wir verabschieden uns langsam mal, oder?
Ja.
Das Thema gut beackert.
Ja, wir sind gut in der Zeit. Dann würde ich sagen.
Wir sehen uns bei der Europawahl.
Ja.
Also wir machen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Wahlkampf, werden ein bisschen durch die Lande streifen. Also da kommen wir auf jeden Fall, wir sind jetzt auf Tour.
Ja.
Ich glaube, die nächste Veranstaltung ist in
Bautzen und Brilon im Sauerland.
Ja, genau, richtig.
Sind wir auf jeden Fall noch auf dem Marktplatz. Und wer politischen Statement setzen möchte, wer sagen möchte, was war die Bläserpauschale und sowas.
Ja, Satz pro Mindestlohn.
Satz pro Mindestlohn, wo man wirklich den da oben einen kräftigen Denkzettel verpassen kann, ist mit 5 Sternen bei Apple Music, 5 Sterne
an LK Jazz.
Bei Spotify und Daumen nach oben und ein kleines Kommentarchen auf allen Plattformen, inklusive YouTube.
Ja, das könnt ihr jetzt echt mal machen. Von der Leyen wird sich schwarz ärgern, wenn sie sieht, dass das richtig nach vorne geht mit, wie heißen die noch, DJP, Deutsche Jazzpartei. Was ist wirklich, wir heißen wirklich die Deutsche Jazzpartei?
JPD.
Also die Jazzpartei.
Die, ja,
Deutschland?
Jazzpartei Deutschland.
Aber wir wollen doch für die Europawahl antreten.
Okay, Jazz, ja. Müssen wir uns noch was überlegen.
Aber wir haben noch 2-3 Wochen Zeit, bis die Wahl durchgeführt wird und so. Bis dahin stehen wir auf jeden Fall auf dem Wahlzettel.
Ja, und ich würde sagen, wenn ich das richtig sehe, ist mittlerweile abgepfiffen worden im Millantor-Stadion und der FC St. Pauli spielt dann nächste Saison in der ersten Liga.
Pauli, ey. Pauli. Ich hab's immer gewusst, ey. Ich liebe Fußball, weil Pauli erinnert mich immer daran, dass es noch was anderes gibt als rein Kommerz im Fußball. Das ist das Geile. Pauli, da geht's auch um richtige Werte. So, das sind doch richtig, da sind Leute, die wollen zusammen singen, die wollen zusammen saufen. Da geht's nicht ums Geld. So, deswegen, eigentlich gehört St. Pauli für mich auch nicht in die erste Liga. Das wird dann viel zu kommerziell für mich. Ja. Ich wollte die gehören.
Verkauft.
Richtig geil waren die in der dritten Liga. Da war es. Da hieß einer, also es hat ja ewig lange so ein Polizeikommissar gespielt, so, ne? Boll.
Ja.
Hieß der Boll?
Ja.
Ja, der, gut.
Fabian Boll.
Und in der dritten Liga hat noch so ein Haudegen, der hieß Hauke Brückner, der hat da gespielt. Den haben sie dann aber auch rausgeschmissen, weil sie zu gut wurden. Der war nur so drittklassig. Der hat richtig gearbeitet. Das war ein Arbeiter. Und St. Pauli steht für mich auch. Das ist ein Arbeiterclub. Da geht's auf ganz andere Sachen. Also diese ganzen kommerziellen Dinge, so irgendwie, welcher Sponsor ist da geilste? Und das ist denen scheißegal. So, deswegen auch immer gute Sponsoren. Birklunder, Jack Daniels.
Klar. Vom Feinsten.
Vom Feinsten. Das ist echt ein ganz anderer Club. Ja. Ganz andere Werte, die dort vertreten werden.
Ja. Aber ich merke schon, leichte Kommerzkritik bei dir. Das heißt, nächste Saison sehen wir uns vor allem bei Altona 93.
Ah, das ist der geilste Club, oder? Da sind die ganzen Punks, da hängen die ganzen Punks rum. Ja, Altona 93.
Oder SC Viktoria.
Da hat auch Steffen Effenberg gelernt, oder? Steffen Effenberg von Viktoria, glaube ich. Ja?
Wirklich?
Ich glaube schon, ja.
Dann guck mal. Ja. Sehr gut. Also, auch nächste Folge für euch wieder erstklassig, erstligistisch, der LK Jazz.
Jo, wir sind zurück. Ciao, ciao, Geisterstadt, Hamburg, The Pauli, yo, was geht ab? Ciao, ciao, LK Jazz, besser Jazz in Taunen. Tschüss.